Gottes.
Staffel 1, Episode 8. Diesmal gibt es eine Orientierung zu dem Themenbereich Autismus-Spektrum. Evo Mantis. Evo Mantis. Ein Podcast von und mit Matthias Köfner.
Willkommen bei einer weiteren Folge von Evo Mantis. Ich habe aber erstmal von den Episoden, die ich jetzt so konkret so als Einstiegs-Crashkurs Orientierungsbereich machen wollte, fast alles durch, bis auf das Thema Autismus-Spektrum. Und das werden wir uns heute mal genauer angucken. Tatsächlich ist es etwas, was ich immer im Verbund mit ADHS sehen würde. Warum ist das so? Es gibt große Überlappungsbereiche. Und wie ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ist mir aufgefallen, wenn man sich wirklich mal die fundierteren, besseren Kanäle anguckt, die das Thema ADHS behandeln und die fundierten, besseren Kanäle, die das Thema Autismus behandeln, dass die sehr viele ähnliche Themen jeweils haben, aber es jeweils aus ihrer Perspektive und ihrer Diagnostik heraus erklären. Heißt, es gibt ähnliche Themen, ähnliche Konzepte, ähnliche Mechanismen, zum Teil sogar ähnliche Begriffe. Die ADHS-Menschen die ADHS-Diagnose benutzen und sagen, ja, weil ich ADHS habe, weil ich diese Diagnose habe und so weiter, bin ich so und habe diese Probleme und diese Sachen und so weiter. Und erwähnen dann vielleicht noch am Rande, ja, es gibt auch Autismus, aber Autismus ist eigentlich nur dieser andere Aspekt da und so weiter. Guckt man dann aber die Autismuskanäle an, dann erklären die einem eigentlich die gleichen Sachen aus der Autismusdiagnose raus und sagen, ja, weil ich Autismus habe, habe ich diese und jene Sachen und diese und jene Probleme und diese und jene Mechanismus und erklären dann vielleicht auch noch, ja, es gibt auch noch ADHS, aber ADHS ist eigentlich nur diese andere eine kleine Sache. Und du guckst dir das an und denkst dir am Anfang noch so, ja gut, die haben es halt irgendwie nicht ganz gerallert oder sowas, aber das ist was sich durchgehend halt an vielen Stellen hält. Also es ist verständlich quasi, dass jemand diesen Fehler macht, weil er einfach sehr stark in der konventionellen Betrachtung halt da irgendwie verankert ist und es eben bis vor wenigen Jahren auch so war, dass eine Diagnose von Autismus ausgeschlossen hat, dass man eine Diagnose für ADHS bekommt und umgekehrt. Das heißt, da hat man versucht zu differenzieren zwischen diesen zwei Schubladen. Die aber wahrscheinlich halt vielleicht doch etwas zusammenhängender sind, als man das dann in diesen Diagnosekonzepten und so weiter halt dann immer vorsieht. Es gibt Unterschiede. Also es macht schon nach wie vor Sinn, auch diese Begrifflichkeiten zu benutzen. Einfach um gewisse, ja, unterschiedliche Geschmacksrichtungen ausprägen sozusagen, wie zu nennen. Das ist aber halt eher sowas wie, naja, es gibt halt keine Ahnung, es gibt Bananenmilchshake und es gibt Erdbeermilchshake oder sowas und beides aber Milchshake und man könnte auch, manchmal mischt sie auch beides und es gibt da unterschiedliche Geschmacksvarianten und Richtungen auch noch nebendran und um drüber und rechts und links. Es ist nicht so eindeutig trennbar und das ist inzwischen ja auch so, dass man beide Diagnosen bekommen kann und einfach sehr viele Leute, also das ist so grob gesagt mal die Hälfte der Leute, die ADHS haben dann auch Autismus und umgekehrt, also es ist ein bisschen unterschiedlich, ja, das eine sind irgendwie 60%, das andere 40%, aber das ist ja auch im Fluss, also das ist ja nicht abgeschlossen, das passiert ja weiter. Und es gibt auch so die Theorie, dass man sagt, naja, das eine überdeckt zwar die Symptome vom anderen, aber wenn man dann anfängt, das eine zu adressieren, zu behandeln und damit irgendwas zu machen, dann tritt das andere halt stärker zutage und so weiter. Das heißt, man einfach sagt, naja, man hat einfach keinen hundertprozentigen Blick da drauf, auch bisher. So, was sind jetzt aber typische Autismusanteile? Oder vielleicht nochmal zum Thema Autismus-Spektrum. Es gab früher unterschiedliche Arten von Autismus, die man versucht hat, irgendwie zu diagnostizieren oder zu unterscheiden. Und das rührte ein bisschen daher, dass sich halt unterschiedliche Menschen mit Patienten, Betroffenen halt und so weiter auseinandergesetzt haben und dann jeweils halt so Diagnoseschubladen gebaut haben, indem sie halt spezifisch das, was sie da an Muster gefunden haben, versucht haben, in diese Schublade irgendwie zu pressen. Dadurch haben sich so verschiedene Schubladen ergeben an verschiedenen Stellen. Das eine nennt man dann irgendwie Asperger. Blöde war dann irgendwie, das ist auch ein Arzt gewesen, der im Kontext mit dem Dritten Reich einige hochproblematische Dinge hatte. Dadurch ist dieser Begriff Asperger aber halt auch durchaus was man da eliminieren kann an der Stelle. Das braucht man eigentlich nicht. Es gab aber auch verschiedene Formen von Autismus dann, die man versucht hat zu unterscheiden. Und dann am Ende ist man aber draufgekommen und gesagt, das ist eigentlich nicht sinnvoll, das zu unterscheiden. Das sind verschiedene Varianten und Ausprägungen, also so wie verschiedene Geschmacksrichtungen oder sowas. Und ich gehe gedanklich eben halt noch einen Schritt weiter, auch wenn das so nicht anerkannt ist, und sage auch ADHS und Autismus sind verschiedene Geschmacksrichtungen vom selben. Es macht viel mehr Sinn, da einen Gesamtbogen drüber zu spannen und eben vielleicht auch noch mehr damit hineinzubringen. Einfach, weil es sich immer wieder zeigt, dass es einfach schwierig ist, diese Diagnosen, so wie sie als Schubkästen gezimmert worden sind, voneinander abzugrenzen. Es immer wieder ist, dass Leute dann verschiedenste Diagnosen in diesem ganzen Bereich aufsammeln. Da gehören auch noch bipolare Störungen, Borderline dazu, Angststörungen, Depressionen und so weiter hängen da auch oft dran. Das nennt sich dann so Komorbiditäten nach dem Motto, hast du das eine, hast du viele andere Sachen dann vielleicht auch. Und man sich dann fragt, ja, aber warum ist denn das so? Also wo ist denn da der Zusammenhang, der Unterbau? Und sagt, ja, das ist einfach, die Wahrscheinlichkeit ist höher dafür. Und wo sie sagen können, ja, das erklärt, also das beschreibt die statistische, das, was man statistisch hier findet, es erklärt es aber nicht. Und das ist ja das Defizit, was ich einfach dem Ganzen nachweise, weil ich einfach auch jemand bin, der diese Erklärung halt haben will, um damit arbeiten zu können. Weil nur mit einer beschriebenen Auffälligkeit nach dem Motto, ich sehe dieses Muster bei den Punkten und so weiter, wo ich sagen kann, ja, das ist schön, dass du jetzt beschrieben hast, was du für ein Muster siehst, aber warum ist denn das so? Was tun wir damit? Was ist da für eine Erkenntnis dahinter? Ja. Es ist ein größerer Komplex. Insofern habe ich noch schöne viele Folgen, wo man dann die Zusammenhänge irgendwie aufzeigen kann. Insofern vielleicht auch mal eine eigene Folge zu Borderline wäre schön. Weil kann ich vielleicht auch kurz einsteuern an der Stelle, obwohl es heute nicht unser Thema ist. Borderline hängt wiederum mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung zusammen. Das ist anerkannt, aber nur in gewissen partiellen Bereichen. Borderline ist aber auch eine typische Diagnose, die Frauen, die später mit ADHS diagnostiziert worden sind, als erstes bekommen haben, was dann zum Teil als Fehldiagnose gedeutet wird, was zum Teil aber auch parallel passiert. Also das heißt auch, insbesondere bei Frauen, ich weiß nicht, das kann ich jetzt statistisch nicht untermauern, das ist gefühlt, ist es so, dass die auch gleichzeitig Borderline und ADHS-Diagnose bekommen können. Also wo man nicht sagt irgendwie, ach, wahrscheinlich ist das eine und ach nee, ist wahrscheinlich doch das andere. Das war früher oft so, dass man sagt, ach, wahrscheinlich ist es Borderline, das ist alles Borderline-Frauen da irgendwie. Ach so, ja gut, aber vielleicht ist es ja doch ADHS. Aber das mit dem Borderline vielleicht Quatsch, keine Ahnung, wahrscheinlich ADHS. Nee, heute ist es dann eher so, dass man sagen kann, du hast Borderline und ADHS. Man sagen kann, aha, okay. Also es gibt da Zusammenhänge, möglicherweise. Es gibt auf jeden Fall große Ähnlichkeiten. Und Sachen, die sich ähnlich verhalten und schwer voneinander unterscheiden lassen, finde ich es immer, da braucht man verdammt guten Grund, warum man das dann irgendwie versucht unbedingt zu trennen. Oder warum man dem versucht zu unterstellen quasi, dass es bestimmt im Unterbau komplett unterschiedliche Sachen sind, die nur zu was sehr Ähnlichem oder Gleichem führen. Und diese Gründe gibt es eigentlich fast nie bei diesen ganzen Diagnosen. Die fehlen einfach. Also da, naja. Ist nicht unser Thema heute? Unser Thema heute ist Autismus-Spektrum. Und ich habe ja ein bisschen über die treibende Mechanismus bei ADHS gesagt, dass dort eine besondere Sensibilität gegenüber Relevanz vorhanden ist. Bei Autismus wiederum ist die Frage, was genau ist dieses elementare Ding? Und das kann ich ehrlich gesagt noch nicht ganz so gut benennen. Und es gibt möglicherweise auch verschiedene Faktoren, die damit reinspielen. Von der Diagnostik ist es so, dass man eigentlich sagt, die haben soziale Probleme. Also das ist eine der hervorstechendsten Eigenschaften immer gewesen. Also ähnlich wie bei ADHS mal gesagt hat, ja, die können sich nicht auf die Lehren da vorne konzentrieren und hampeln immer rum. Sag mal, bei Autismus, die haben Probleme im sozialen Kontakt. Die tun sich einfach schwer mit Beziehungen zu anderen Menschen. Die tun sich schwer, im sozialen Miteinander. Das war so die Feststellung. Das ist aber halt nur eine Symptom, eine Beobachtung nach außen wieder. Und von der eigentlichen Ursache her hat man bei Autismus relativ wenig erklärt und dass die konventionelle Meinung dazu immer so, man weiß es nicht. Man sagt, schön. Gibt es eine Ursache? Gibt es normalerweise Mechanismen, die ein Mensch dazu baut? Das heißt, wir haben etwas, wo ein gewisser Konflikt zum Beispiel zwischen ihm und der Umwelt entsteht oder wo gewisse Grundeigenschaften da sind und da werden dann Sachen rumgebaut. Und das macht auch jeder Mensch nebenbei. Aber halt für unterschiedliche Sachen und es gibt unterschiedliche Dinge halt, die zueinander passen oder nicht zueinander passen oder Konflikte verursachen. Und es gibt eben halt eine große, dominante, normale Mehrheit halt, nach der viel ausgerichtet ist und wo wir das nicht hinterfragen, warum die denn so funktionieren und nicht anders. Wobei es sehr sinnvoll ist, es zu hinterfragen und ich werde das auch an vielen Stellen immer mehr tun, mal zu hinterfragen, warum wir Menschen denn solche Sachen so machen, wie wir sie machen. Aber dadurch, dass es halt alle so machen, ist es halt so, ja, das ist halt so, das macht man halt so. Aber damit überhaupt nicht erklärt ist, ob es dann gut oder schlecht ist oder ob man das irgendwie dann, ob es dann alternativlos ist. Bei Autismus wiederum fällt jetzt aber auf, die tun sich irgendwie schwer. Interessanterweise tun die sich aber halt vor allem mit dieser dominierenden Mehrheit schwer. Die tun sich untereinander oft gar nicht so schwer. Das heißt, sie interagieren anders mit anderen Menschen und ihrer Umwelt. Und das kann verschiedene Gründe haben. Ich möchte jetzt nicht diesen ganzen Zwischenbau und diese ganzen Aspekte, weil es ist wirklich auch für mich noch an manchen Stellen ein bisschen komplex. Aber eine Sache, die hochwahrscheinlich ist, ist, dass bei Thema Autismus wesentlich mehr Kreuz- und Querverknüpfungen im Gehirn vorhanden sind als bei neurotypischen Menschen. Ich hatte ja mal erwähnt, dass wenn Babys auf die Welt kommen, dann haben die unglaublich viele Verknüpfungen im Gehirn. Also das ist hoch verknüpft, eigentlich hochleistungsfähiges Gehirn an der Stelle. Das aber dann durch den Pruning-Konzept, also das ist im Prinzip so ein Reinigungskonzept, werden ein Großteil dieser ganzen Verbindungen und so weiter dann innerhalb der ersten Monate eigentlich rückgebaut. Weil es damit effizienter funktioniert. Es ist energieärmer und die Sachen, auf die es wirklich ankommt, die funktionieren einfach wesentlich mehr on point quasi. Also das heißt, es gibt halt nicht so viel Datenverkehr quasi, der vielleicht gar nicht so wichtig ist. Und es wird sich halt fokussiert auf die Sachen, die halt als in der Umwelt relevant erkannt worden sind. Das heißt, es ist ein ganz massiver Anpassungsprozess, der da am Anfang stattfindet, der eigentlich einen Großteil der ganzen potenziellen Funktionalität des Gehirns halt runter reduziert und eher dann so eine Spezialisierung auslöst. Man könnte auch sagen, das menschliche Gehirn macht am Anfang so eine, also es kommt mit einer Werkskonfiguration, die erstmal so alle Funktionen enthält, ja, wie ein neues Gerät, was du kriegst, irgendwie, was tausende von Funktionen enthält und du sagst, oh Gott, das will das ja alles wissen. Und bis ich da die richtigen Einstellknöpfe und Sachen und mich jetzt tausend unser Menü da reingefummelt habe und alle Sachen und so, das ist ja, das dauert immer ewig und das ist auch kompliziert und so weiter. Sagen kann, ja, aber kein Problem. Dieses Gerät konfiguriert sich jetzt automatisch innerhalb der ersten Monate auf das, was es lernt, das bei Ihnen relevant ist. Und natürlich kann es toasten, bügeln, Wäsche waschen, Seifenblasen machen, bunte Farben auf den Himmel zaubern und sonst was. Aber es merkt dann nach einer Weile, dass sie viele von diesen Funktionen vielleicht gar nicht brauchen und die schaltet es dann entweder komplett ab oder die werden so weit irgendwie versteckt und in den Hintergrund gedrängt und so weiter, dass sie damit gar nichts zu tun haben und dass sie ganz effizient auf die Funktionen, auf die wenigen Sachen, die sie ständig zugreifen können, also Kaffee machen und toasten, direkt mit Tasten zugreifen können. Das ist dann quasi primär direkt benutzbar im Bedienfeld und alles andere können sie vergessen. Dadurch wird es viel einfacher, viel effizienter und auch viel energiesparender und wir sparen das Ganze drin rum. Aber wir bringen das Komplettpaket quasi für Sie auf jeden Fall schon mal, sodass es sich auf jeden Menschen in jede Umgebung optimal anpassen kann. So könnte man sich das ungefähr bei Menschen vorstellen. Und dadurch verlernen wir aber auch viele Fähigkeiten, viele Anpassungsfähigkeiten. Innerhalb der ersten Monate dann brauchen sie aber auch nicht mehr. Wir müssen halt nicht sehr viele verschiedene Sprachen können, sehr viele verschiedene Laute unterscheiden, sondern spezifisch die, die in unserer Umwelt und in unserer Gesellschaft halt relevant sind. Also wir kriegen so eine Art Druckbetankung halt von dem, was in unserem sozialen Umfeld halt irgendwie relevant ist und benötigt wird. Und alles andere wird ausgeblendet, steht damit nicht mehr zur Verfügung. Dadurch haben wir aber auch einen leichteren Blick auf die relevanten Sachen. Das heißt, wir sind ja eigentlich durch eine Verschlechterung unserer Wahrnehmung erreichen wir doch eine Verbesserung, weil wir intuitiv uns nur auf die Sachen fokussieren, die für uns relevant sind. Also das ist das, was für Neurotypische gilt. Also das gilt für alle Menschen, aber für Neurotypische gilt es nochmal ganz besonders. Und bei Autismus ist es nun wahrscheinlich, oder ist einer der wesentlichen Faktoren der, dass dieses Rückbauen auf diese Grundfunktion nicht so drastisch funktioniert oder nicht so drastisch erfolgt, sondern dass etwas breiter aufgestellt bleibt. Das heißt, Autisten deutlich mehr Kreuz- und Querverknüpfungen haben, viel mehr Details an vielen Stellen wahrnehmen können, viel besser irgendwelche Muster erkennen können an irgendwelchen Stellen, viel besser systematisieren können. Also man spricht auch von dem Systemizing Mechanism. Es gibt ein ganzes Buch dazu, wo dieses Wort irgendwie 1000 Mal vorkommt. Systemizing Mechanism. Der Systematisierungsmechanismus. Also irgendwelche Regeln und Konzepte und so weiter irgendwie zu erkennen und zu lernen. Neue Kombinationen von irgendwelchen Sachen. Super wichtig für alle Arten von Innovation und Erfindung. Es ist genau das, die Eigenschaft eigentlich, die man verliert, wenn man nicht irgendwo Autisten irgendwie hat, die irgendwo mithelfen. Sind oft super im Bereich von hochkomplexen Sachen wie bei Computern oder wenn es um wissenschaftliche Arbeiten geht oder mathematische Sachen und können insofern auch eher im Bereich Hochbegabung wirklich hohe Relevanz haben. Müssen aber nicht zwingend. Also es ist nicht so, dass jeder Autist zwingend immer da so ein Überflieger. Aber sie haben halt tendenziell eher diese Potenziale halt, weil sie einfach viel mehr Kreuz- und Querverknüpfungen haben, viel mehr Details wahrnehmen können. Gleichzeitig haben sie damit aber ein potenzielles Problem. Und ich erkläre es mal an einem Beispiel, wo es relativ anschaulich ist. Grundschule. Es ging um Symmetrieeigenschaften von verschiedenen Buchstaben und Sachen. Also ist das Wort A, hat das eine Achsensymmetrie, hat der Buchstabe A eine Achsensymmetrie irgendwo? Ja, durch die Senkrechte hat er eine Achsensymmetrie. Hat die Zahl 3 eine Achsensymmetrie? Ja, horizontal hat das eine Achsensymmetrie, also eine Spiegelachse quasi. Das muss ich einfach vorstellen. Also ich hoffe, es kommt jeder soweit mit. Das Spannende ist jetzt aber nur, sowohl bei dem A als auch bei der 3 kommt es halt darauf an, was für eine Schriftart man verwendet. Nicht jede Schriftart zeichnet diesen oberen und unteren Bogen der 3 gleich. Es gibt Schriftarten, wo der untere Bogen der 3 größer ist. Genauso bei der 8 gibt es auch welche, die kleineren Kreis oben und größeren Kreis unten machen. Es gibt aber auch welche, wo das exakt gleich ist, also wo es wirklich symmetrisch ist. Das heißt, das ist schriftartspezifisch. Und wenn dann gerade in solchen Proben halt aber blöderweise halt Schriftarten verwendet worden sind, wo eben keine präzise Symmetrie da ist, dann ist es spannend, wie Kinder antworten. Es gibt Kinder, die blenden einfach dieses kleine Detail, diesen kleinen Detailunterschied aus und sagen, naja, ich weiß ja im Prinzip, worauf es hinausläuft, so im Großen und Ganzen ist das ja eine Symmetrie und das passt schon. Es gibt aber auch andere Kinder, die sagen, nö, das ist nicht symmetrisch, weil der eine Bogen ist kleiner und der andere ist größer. Und dann kommt es darauf an, wie die Lehrerin es sich gedacht hat. Und die wenigsten Lehrerinnen, das sind meistens Lehrerinnen, tatsächlich wenig Männer, aber es betrifft natürlich genauso Männer, die wenigsten sind dazu in der Lage zu sagen, Moment mal, ich habe verstanden, warum das Kind so antwortet. Und natürlich ist diese Antwort richtig, wenn er das sich so überlegt hat, und diese Antwort richtig, wenn er sich so überlegt hat. Das Entscheidende ist, warum hast du so geantwortet? Und das kommt in Schule ja aber praktisch überhaupt nicht vor. Das ist ein Riesenproblem, wenn du dann halt nicht der Norm entsprichst und nicht die gleichen Abstraktionen und Vereinfachungen machst, sondern ein paar mehr Details feststellst und erkennst und infolgedessen zu einer anderen, vielleicht sogar sinnvolleren und schlaueren Antwort kommst, die aber für normaltypische, wie so Erbsenzählerei und Spitzfindigkeiten und was sind das für eine Haarspalterei und naja, natürlich, dass der Bogen da größer und so weiter, aber das ist, also bitte, darauf kommt es doch nicht an. Es war doch eigentlich gedacht und gemeint, dass dann landest du in solchen unseligen Situationen, dass doch eigentlich klar ist, was gemeint gewesen ist. Und das ist aber jetzt ein kleines Beispiel da dran. Aber mit solchen Problemen haben Autisten ständig zu kämpfen, weil sie in vielen, eben auch in sozialen Situationen, oft Dinge wahrnehmen, die andere eben nicht wahrnehmen und eben nicht die gleichen Grad der Vereinfachung sehen und machen wie andere. Und dadurch zum Missverhältnis kommt quasi, wie Dinge wahrgenommen werden und was als richtig und falsch angesehen wird. Und die bemühen sich unter Umständen echt. Und dann ist es für sie super, wenn sie halt irgendwelche Regeln kriegen. Also das heißt, klar formulierte Regeln sind für Autisten oft ein Geschenk, weil sie sagen, endlich erklärt mir jemand an der Stelle mal, wie es denn funktionieren soll. Ich weiß das nicht. Also ich habe bei allen immer so den Eindruck, die wissen, wie gewisse Sachen funktionieren, wie man was machen muss. Also wie man quasi vereinfacht, abstrahiert, zu welcher Schlussfolgerung man kommt. Die machen das einfach so, aber die haben mir nie erklärt, wie die Regeln sind. Und wenn ich es versuche, dann komme ich zu anderen Ergebnissen und dann heißt es immer, das ist falsch und unrichtig und ich würde hier irgendwie absichtlich quasi vielleicht irgendwas zu genau nehmen oder wäre hier quasi ein Querulant oder sonst was. Ja, da kommt dann wieder dieses rein, was ich auch schon erwähnt hatte, dass halt oft eine implizite Annahme getroffen wird, dass so wie man selber Dinge sieht, versteht, begreifen kann und macht, dass das auch bei anderen der Fall ist. Das heißt, wenn man selber in der Lage ist zu erkennen irgendwie, dass jetzt hier bei dieser 3 ja eine Symmetrieachse doch drin ist und dass das ja eine völlig erlaubte Vereinfachung ist, die man hier machen kann oder mir gar nicht auffällt, dass diese zwei Bögen unterschiedlich sind und es insofern ja logisch ist, dass da eine Symmetrieachse ist und auf einmal weist mich jemand darauf hin irgendwie, dass das ja ein Unterschied ist und so, wo ich dann sage, Moment, das hat der sich jetzt aber extra herkonstruiert, weil ich annehme, würde ich so reden, dass ich sage, ja, aber das sind unterschiedliche Sachen, dann hätte ich es mir ja extra herkonstruieren müssen, dann hätte ich ja quasi, dann wollte ich quasi irgendwo Widerspruch und Dissens irgendwie sehen und habe mir deswegen extra so Feinheiten rausgesucht sozusagen. Also ich unterstelle die Intention, die ich wohl damit hätte und das Gefühl, was ich dazu hätte und die Art, wie ich Sachen wahrnehme, unterstelle ich auf einmal anderen. Und kommen dann oft zu negativen Intentionen, die die anderen aber jetzt gerade im Bereich Autismus normalerweise gar nicht haben. Die versuchen in der Sache präzise und logisch zu sein. Und dadurch, dass sie dann halt immer wieder Misserfolge damit haben, immer wieder zurechtgewiesen werden und immer wieder Kritik bekommen, versuchen sie es erst recht noch stärker, hängen sich dann an irgendwelche Regeln gerne fest, weil sie sagen, okay, endlich mal eine Regel und dann da halten wir uns dann auch alle an die Regeln. Und dann kommen sie aber zu dem Punkt, dass sie sagen können, ja, wieso halten sich jetzt nicht alle an die Regeln? Wir haben doch gesagt, wir machen das so und so. Und jetzt machen die das nicht so. So, aber die anderen haben halt wieder eine intuitive Vereinfachung gemacht. Ja, da gibt's dann auch Unterschiede, wie die Leute das sehen und diskutieren. Aber so also im groben Rahmen können sie sich darauf einigen und sagen, naja, diese Regeln, normalerweise halten wir das schon dran. Aber eigentlich nur, wenn es uns gerade gut passt und wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm und dann kann man das schon mal brechen und überschreiten. Der Autist so, jetzt hatte ich gerade eine Regel, wo ich mich einigermaßen drauf und jetzt heißt es wieder, ich soll mich nicht dran halten und dann halte ich mich nicht dran, dann werde ich dafür kritisiert und Hilfe, ich bin komplett verwirrt. Macht ihr das absichtlich, dass ihr mir quasi hier die Spielregeln irgendwie immer wieder kreuz und quer und so weiter? Riesenproblem, sozialer Stress, Riesendilemma. Und das wirkt sich aber halt auch nicht nur an so komplexen Sachen aus, sondern das sind auch ganz andere intuitive Sachen, die anders gesteuert werden, möglicherweise aber wirklich wegen so gewisser Grundmechanismen, also wegen eines zugrunde liegenden einfachen Dings wirklich mit dieser besseren, viel feiner aufgelösten Verschaltung und so weiter, dadurch, dass sie viel mehr Sachen wahrnehmen, ist möglicherweise auch so in der direkten Interaktion irgendwie das ist ganz anders. Also das, was man so als Turn-Taking bezeichnet, also wer im Gespräch quasi als Nächster was sagt, wie man Blickkontakt hält, mit was man wie umgeht, das kann alles Auswirkungen in diesem Bereich haben, ist für andere aber irritierend. Also wir sind ein gewisses Verhalten gewöhnt und nehmen implizit an, dass das doch bei allen der Fall ist und wenn es eine Abweichung davon gibt, es eben einen Grund geben muss. Entweder eine Intention oder da irgendein Problem besteht. Das heißt, wir suchen nach, also wir suchen eben halt auch sofort nach einer Abweichung davon, wir suchen sowohl nach einer Abweichung als auch nach einem Grund dann für diese Abweichung. Das heißt, schaut uns jemand gar nicht in die Augen, also macht die ganze Zeit so und guckt irgendwo in der Gegend rum, irgendwie interessiert sich für verschiedenste Sachen, dann unterstellen wir vielleicht, dass der unaufmerksam ist. Dieses Verhalten, wie ich es jetzt mache, irgendwie, das kann aber sowohl bei Menschen mit ADHS auftreten, weil die halt immer irgendwelche interessanten Sachen suchen. Das heißt, das Gespräch ist möglicherweise nicht intensiv genug. Also, die hören dir schon zu, aber die brauchen quasi zusätzlich noch Input dafür, dass sie halt genügend ausgelastet sind. Das heißt, erst dadurch, dass sie sich mit anderen Sachen anfangen zu beschäftigen oder irgendwo anfangen jetzt zu malen oder sowas, dadurch sind sie in der Lage, dir richtig zuzuhören. Für andere wirkt es aber irritierend, wenn ich das jetzt so mache hier. Das habe ich insbesondere im Kontext ADHS, wo ich vorhin gesagt habe, ja, das überlappt sich halt auch wieder stark. Und viele erklären das aus dem einen, viele erklären das aus dem anderen heraus. Wenn ich das jetzt so mache irgendwie, dann habt ihr das Gefühl, ich habe ja gar nichts mehr so direkt mit euch zu tun und so weiter und mache das mehr so nebenbei. Aber eigentlich bin ich total aufmerksam jetzt bei dem, was ich mache. Und mal hier nur so ein bisschen rum. Und würdet ihr mir jetzt was erzählen in dem Kontext und ich würde hier so ein bisschen malen, hättet ihr das Gefühl, so hörst du mir überhaupt zu, was ist denn los? Typisches Konfliktthema in Schulklassen irgendwie. Es gibt Leute, die, also Schüler, die malen halt dann irgendwo rum, um besser aufmerksam sein zu können und besser zuzuhören. Die Lehrerin denkt sich, was ist das für eine respektlose Art, mit mir umzugehen und dir gar nicht zuzuhören. Die kriegen jetzt mal eine Strafaufgabe hier irgendwie. Total kacke. Bei Autisten kann es einfach sein, dass sie sagen können, ja, keine entsprechende, Relevanz, ich muss dir in die Augen gucken und dann lernen sie irgendwann irgendwie, die müssen dir in die Augen gucken, um das zu erfüllen, können das Bedürfnis für sich selber vielleicht gar nicht nachvollziehen und dann gucken sie dir halt in die Augen und gucken halt vielleicht sehr starr in die Augen halt, weil sie das ja bewusst steuern müssen und das nicht intuitiv machen und wenn dich die ganze Zeit jemand so anguckt und dir in die Augen starrt, das ist aber auch wieder nicht richtig, dann lernen die mit der Zeit halt irgendwie, aber auch wieder kognitiv halt, sie dürfen ja nicht die ganze Zeit in die Augen starren, sondern müssen das ablenken, also müssen sie kurz mal irgendwie weggucken und dann wieder hingucken und dann gucken sie halt wieder weg und gucken wieder hin und müssen mal blinken, zwinkern dazwischen und wenn du das bewusst machst und je stärker du das anfängst bewusst zu machen, umso stärker verlierst du nochmal den Kontakt zu deiner vorhandenen Intuition, die vielleicht gar nicht so ganz schlecht gewesen wäre. Muss man nämlich auch sagen, ich glaube, Autisten sind gar nicht so weit oft irgendwie entfernt von den Sachen und würden sie ihrer eigenen Intuition folgen, wäre es ein bisschen irritierend, sie kommen ein bisschen zu anderen Sachen, aber es wäre eigentlich ganz okay. Aber dadurch, dass sie Kritik bekommen, wird das so eine Art Teufelskreis und dann fangen sie an, bewusst Sachen zu steuern, also diese Geschichte mit den Regeln und das versuche ich immer, die Regeln zu halten, aber dann genügt es nicht und dann manchmal muss man sich an die Regel halten, manchmal nicht, manchmal muss man das so abwirken. Dann wird es immer komplizierter und je mehr ich da bewusst mache, umso mehr schwieriger wird es eigentlich und umso weniger Automatismen kann ich benutzen und irgendwann ist das so alles in Unordnung und so weiter, dass ich da komplett irritiert bin und eigentlich nur noch Sorge und Angst habe. Und das alles furchtbar anstrengend finde mit diesen blöden Sozialkontakten irgendwie und lasst mich doch bitte alle in Ruhe. So. Und das ist auch das Resultat bei vielen, die im Autismus-Spektrum sind, dass sie als zurückgezogen oder als sozialphobisch quasi dann gelten. Wobei es eigentlich so ist, dass sie keineswegs eine prinzipielle Sozialphobie haben, sondern halt einfach, dass eine besondere Anstrengung für sie darstellt und sie sich deshalb so aus Eigenschutz halt dem selten aussetzen und halt eher zurückziehen. Weil das halt im Vergleich, also die sind durchaus auch im Normalfall dann einsam. Oder könnten auch einsam sein. Das heißt, sie haben genauso ein Bedürfnis auch nach Sozialkontakten, aber in der Abwägung dessen, quasi was es sie an Anstrengung kostet und Problemen verursacht, sagen sie halt, okay, was ist das kleinere Übel sozusagen und wie sehr muss ich das Gleichgewicht da halten? Und normaltypische können da halt wirklich locker flockig halt irgendwie jeden Tag irgendwie viele Stunden im sozialen Umfeld irgendwie zubringen und finden es gerade gut und können die ganzen Vorteile da nutzen und haben wenig Probleme damit. und machen es entsprechend viel und Menschen im Autismus-Spektrum machen es aber halt nur sehr sporadisch, um halt ein gewisses Grundbedürfnis zu erfüllen, versuchen es halt auch gezielt nur dort vielleicht mit halbwegs passenden Situationen, passenden Leuten zu machen und ja, müssen halt einfach ihre Energie da anders einteilen und damit anders haushalten. Und da spielen halt auch andere Faktoren eine Rolle, wie eine besondere Empfindlichkeit gegenüber Licht. Also das, was ich jetzt hier mache, wo ich doch einiges an Licht hier irgendwie aufgebaut habe, auch egal, ob es auf die Qualität wirklich guten Einfluss hat, sowas, aber das könnte schon zu viel sein halt an manchen Stellen für Leute, die da eine sogenannte Reizfilterschwäche haben, die man auch wieder aus dem Bereich ADHS genauso kennt. Insofern, es überlappt sich, es hängt alles miteinander zusammen. Da sind einfach laute Geräusche, Hintergrundkulisse, da wird einfach sehr viel wahrgenommen. Es wird alles ständig verarbeitet. Und Normaltypische sind besser da drin, vieles einfach auszublenden. Die kriegen auch von Gesprächen am Nachbartisch halt nichts mit. Jemand mit ADHS oder potenziell auch Autismus, der kriegt da unter Umständen sehr viel mit. Ob er das nun will oder nicht. Und ich habe schon den Spruch, also mehrfach gehört von Leuten, die gesagt haben, das ist aber sehr unverschämt, wenn man dann einfach die Sachen mithört, die da am Nachbartisch irgendwie laufen. Ja, was heißt mithören? Also ich meine, hingucken, nach dem Motto, ich gucke mir die Sachen wirklich an und aha, was passiert da oder sowas? Gut, kann ich nachvollziehen. Aber auch da bin ich der Meinung, man kann nicht vermeiden, ab und zu mal irgendwo hinzugucken. Da bewegt sich was, da passieren Dinge, da muss ich ab und zu gucken. Ich stelle fest, okay, da sollte ich nicht hingucken. Dann gucke ich jetzt woanders hin, bewusst hin, ist dann auch wieder komisch und so, aber das kann ich noch steuern, da kann ich was machen. Aber nicht hinhören. Das Einzige, was ich machen kann, ist das hier. Aber diese Fähigkeit, Aufmerksamkeit quasi so weit zu lenken, dass wenn mehrere Gespräche deutlich hörbar sind, auch an Nachbartischen, ich nur ein spezifisches höre und die anderen überhaupt nicht verarbeite, das ist eine bemerkenswerte Fähigkeit, die neurotypische Leute zum Teil mehr oder weniger stark ausgeprägt offensichtlich haben. Aber anzunehmen, dass jeder diese Fähigkeit hätte, ist schon wieder fatal. Und dann zu unterstellen, dass es unverschämt wäre, also quasi also eine Intention, eine schlechte Intention da hinein zu interpretieren, ist auch hochproblematisch. Aber trotzdem passieren solche Sachen halt, die dann auch wieder zu sozialen Problemen führen können an der Stelle. Ja, das sind jetzt alles eigentlich nur viele kleine Einzelbeispiele und das gibt's halt an ganz vielen Stellen, wo einfach sehr viel ja Input kommt, also Reizüberflutung einfach da ist. Viele, viel zu viele Details und es betrifft insbesondere nochmal Menschen. Autisten nehmen so im Großen und Ganzen Menschen wesentlich detaillierter wahr als Neurotypische. Und das ist auch oft auf einer empathischen Schiene nochmal. Das heißt, diese Idee, dass Autisten schlechte Empathen wären, ist Quatsch. Nur müssten wir mal dringend über den Begriff Empathie genauer reden und das mal ein bisschen ausdifferenzieren. Ich glaube, das sind einfach unterschiedliche Arten von Bedeutung dieses Begriffs Empathie irgendwie gemeint. Ja, natürlich, Autisten sind schlechter drin, zu erahnen, wie andere Menschen die Welt sehen und wie die Sachen vereinfachen und abstrahieren. Das können die nicht so gut, weil sie eben anders gestrickt sind. Also jemand, der genauso gestrickt ist, kann es natürlich besser als jemand, der anders gestrickt ist an der Stelle und eine andere Grundwahrnehmung hat und sich da erst umständlich reindenken muss. Insofern, ja, da sind sie schlecht, einfach weil sie da anders sind. Okay, das ist halt einfach immanent an der Stelle. Aber bei der Wahrnehmung von vielen Details einer Person und dem logisch-kognitiven Leistungsvermögen, sich in die Strategien und Pläne und so weiter reinzudenken, sind sie nicht schlecht. Und da sind sie in einigen Aspekten davon vermutlich in der Tendenz sogar etwas besser als neurotypische. Also sehr viel detaillierter in der Wahrnehmung potenziell. Also das kann man jetzt nicht komplett pauschalisieren, aber so von der groben Tendenz würde ich unterstellen, dass viele Aspekte von Empathie Autisten durchaus besser sein können als neurotypische und sehr viel detaillierter wahrnehmen. Gleichzeitig macht ihnen das aber auch Schwierigkeiten. Es gibt schöne Experimente, auch schon mit autistischen Kindern an der Stelle, wo man zeigen kann, dass die hilfsbereit sind, dass sie diese ganzen Sozialverhalten, also diese wesentlichen Grundeigenschaften von Sozialverhalten, alle komplett abbilden, aber sich schwer damit tun, mit anderen Menschen zu interagieren. Und zwar relativ sicher deshalb, weil sie sie als zu komplex wahrnehmen. Es sind so viele komplexe Einzelaspekte da dran, sie können das nicht so abstrahieren. Und sie sind damit halt konfrontiert und potenziell überfordert. Das heißt, sie müssen irgendwelche Umwege gehen oder sowas. Es gibt so ein schönes Experiment irgendwie, wo eine Erzieherin irgendwie quasi eine Puppe verliert oder einen Gegenstand verliert und dann geguckt wird, wie die Kinder darauf reagieren, ob sie sagen, oh, guck mal, da hast du was verloren, ich gebe es dir wieder. Und viele Kinder machen das eigentlich und zeigen dieses Sozialverhalten. Und autistische Kinder bemerken es auch, wollen helfen, haben aber ein Problem, quasi direkt diese Person zu konfrontieren und gehen dann den Umweg und stecken sie ihnen halt direkt in die Tasche wieder rein. Also jetzt vereinfacht gesagt, aber an diesem Beispiel, das ist aus einem ganz guten Vortrag, da gehe ich dann auch nochmal drauf ein. Es gibt tatsächlich auch zur Neurodiversitätsforschung inzwischen Institute und Leute, die da ganz gute Sachen machen. Der André Zimpel ist da ganz gut. Habe ich den Namen wieder richtig? Ich und Namen. Suche ich aber mal raus und kann man da mal eine extra Folge und einzeln dazu machen. Der hat ganz schöne anschauliche Beispiele davon. Ja, aber das so zum Thema Autismus und letztlich sind das auch wahrscheinlich wieder gewisse Grundmechanismen und das ist möglicherweise einfach auch diese viel bessere Vernetzung im Gehirn, die aber halt potenziell zu gut ist und vor allem halt anders als bei Neurotypischen, die dann halt verschiedene Mechanismen nach sich zieht und verschiedene Auswirkungen hat. Und man muss einfach auch sagen, und das gilt für ADHS, das gilt für Autismus, gilt aber auch für viele andere Sachen, durch fortwährende Konflikte und Probleme in meinem sozialen Umfeld können sich halt auch nochmal ganz andere Kategorien an Störungen, Problemen, Diagnosen, Mechanismen und so weiter entwickeln, die man eigentlich vermeiden könnte. Das heißt, bin ich ständiger Kritik ausgesetzt, dass ich immer irgendwas falsch mache, dann glaube ich diese Kritik irgendwann und fühle mich quasi als Person insgesamt auch weniger wert und schlechter. Was vereinfacht gesagt dazu führen kann, und wie gesagt, das geht aus verschiedensten Kontexten heraus, dass ich mich selber nicht mehr so wertvoll fühle und mich schlichtweg gesehen selber hasse. Man kann da wirklich von Selbsthass sprechen, weil man ja ursächlich denkt, es würde an einem liegen. Es wird einem von außen immer eingeredet. Du machst das absichtlich schlecht. Du hast da bestimmt eine schlechte Intention. Du versuchst es ja gar nicht und dergleichen. Aus der Fehlannahme von anderen, nach dem Motto, du hast bestimmt eine bestimmte schlechte Intention damit, weil so wie du dich verhältst, würde ich mich nur verhalten, wenn ich diese schlechte Intention hätte. Also unterstelle ich dir, dass du diese schlechte Intention hast. Und kriegt man sowas von außen oft genug gesagt, dann glaubt man das. Und das sind auch schöne soziale Experimente, die man da machen kann, wo man so aus der Gruppendynamik und der Gruppenpsychologie heraus Versuche macht. Das sind typischerweise Sachen, wo Einzelpersonen, also ein oder zwei, höchstens drei so Leute, in einer größeren Gruppe mit mehr Leuten sind und von denen sind alle eingeweiht, bis auf ein, zwei oder drei halt an Probanden, die man eigentlich dann testet. Und die werden einer gewissen Art von Wahrheit quasi ausgesetzt, die aber eigentlich verzerrt ist. Also das kann zum Beispiel sein, dass solche Schätzaufgaben bei Linien, wie sind die gleich lang, sind die größer und so weiter gemacht werden in der Gruppe. Und die ganze Gruppe konsequent falsch schätzt, bis auf die wenigen nicht eingeweihten Leute. Und man dann beobachten kann, wie die sich am Anfang noch versuchen, dagegen zu stemmen, also ihre Wahrheit aufrechtzuerhalten, aber sie irgendwann dann aufgeben und sich dem Gruppendruck unterordnen, obwohl der gar nicht bewusst ausgeübt wird. Ja, da sagt keiner von wegen, jetzt hast du schon wieder falsch geantwortet oder sowas. Aber allein dadurch, dass die anderen immer anders antworten, als sie annehmen, irgendwann schließen sie sich dem an oder sagen halt, okay, sie sind offensichtlich inkompetent, das irgendwie auszudrücken. Die anderen wissen es wohl alle besser und sie checken es irgendwie halt nur nicht. Und dann, ja, das wird wohl schon passen, was die anderen sagen. Das ist nur eines von ganz, ganz vielen Beispielen, wo man das wunderbar zeigen kann. Ein weiteres ist wirklich diese erlernte Hilflosigkeit, wo man zeigen kann, typischerweise in Schulklassen, die man ein bisschen aufteilt, denen man suggeriert, dass alle die gleichen Aufgaben bekommen würden und man dann vergleichbar macht für sie, wie schnell und wie gut die anderen die Aufgaben lösen. Aber nicht unbedingt wie, sondern wo man einfach nur sieht, okay, der ist fertig, der meint, hat ein Ergebnis A, die scheinen auch, vielleicht geht die Lehrerin dazwischen kurz durch und kontrolliert, ob es richtig ist und so weiter. Und da ist eine Gruppe dabei, die kriegt sauschwere Aufgaben, die sie entweder gar nicht rauskriegt oder wo sie viel länger braucht und so weiter. Das heißt, die lernen ständig, ich bin schlecht dabei. Also im Vergleich auch mit anderen. Die anderen kriegen das offensichtlich hin. Okay, die können das alles, die können das ganz easy und so weiter, aber ich kann es irgendwie nicht. Okay, ja, bin wohl einfach nicht so gut da drin. Keine Ahnung. Also krass, dass sie das hinkriegen. Weiß auch nicht, aber muss wohl so sein. Das lerne ich ein paar Mal mit ein paar Runden. Da brauchst du gar nicht so viele bei solchen Sachen. Und dann gibt man allen die exakt gleichen Aufgaben. So, theoretisch müsste es ja so sein, so statistisch gesehen, dass jetzt, egal in welcher Gruppe man davor war, man die einigermaßen gleich gut löst. Aber die, die die ganze Zeit die unlösbaren Aufgaben gekriegt haben, schneiden signifikant schlechter ab, als die, die die leichten Aufgaben gekriegt haben. Das heißt, diese Annahme hinweg, ob ich was kann, führt dazu, dass man, also wenn jemand denkt, er kann was gut, dann kann er es auch besser. Und wenn jemand immer wieder gezeigt gekriegt, er kann es schlecht, dann kann er es auch schlechter. Also erlernte Hilflosigkeit, es gibt nochmal ein krasseres Fall irgendwie, von Kindern oder auch aus Tierexperimenten, dass man irgendwann aufgibt, auch wenn man mit einer unlösbaren Aufgabe konfrontiert ist und dann auch nicht mehr in der Lage ist, lösbare, einfache Aufgaben zu machen. Also man stuft es irgendwann so weit zurück, dass man sagt, ich habe keine Chance, hier irgendwie aus dieser Situation irgendwie rauszukommen oder das irgendwie zu lösen oder sonst was. Ich gebe einfach auf und selbst wenn es eigentlich offensichtlich dann sich verändert und lösbar wird, sehe ich das gar nicht mehr oder realisiere es gar nicht mehr, sondern habe dann verinnerlicht, dass ich sagen kann, ich kann es nicht ändern. Ich lasse es, ich probiere es gar nicht. Und diese Auswirkungen, die zeigen sich halt bei ganz vielen Konfliktsituationen und Potenzialen, die ich halt habe. Egal ADHS, Autismus-Spektrum und vielen anderen Neurodiversitäten und einfach, wo zwei unterschiedliche Gruppen aufeinandertreffen, die sich unterschiedlich leicht tun mit Dingen, wo die eine Gruppe der anderen ständig unterstellt, dass da eine negative Intention da sein muss und die halt leider in der Mehrheit ist. Und das ist halt das Entscheidende daran. Man ordnet sich da leicht halt irgendwelchen Mehrheiten unter. Es geht aber auch in relativ kleinen Konstellationen und da gibt es auch den schönen Begriff Gaslighting dazu. Das geht auf ein Theaterstück zurück, was wohl diesen Namen hat, aber wo im Prinzip ständig halt eine falsche, verzerrte Wahrheit suggeriert wird, die derjenige dann irgendwann annimmt. Das heißt, man kann Leuten einfach auch gewisse Sachen einreden. Und es funktioniert in wahnsinnig vielen Bereichen und passiert auch ständig in wahnsinnig vielen Bereichen. Und man empfindet das schon als sehr verstörend in seinem Inneren und sehr problematisch. Es wühlt einen auf und so weiter, aber man kann es gar nicht unbedingt benennen mehr. Gerade wenn es sofort laufend passiert und so weiter, fügt man sich da potenziell ein bisschen ein. Es ist einfach sau unangenehm, aber man kriegt es vielleicht gar nicht so richtig sortiert und reflektiert irgendwie, wo das jetzt herkommt und welche Aspekte da wieder wo drinstecken, wenn es geschickt passiert. Ist auch relevant in dem gesamten Bereich Narzissmus oder narzisstische Tendenzen. Es muss nicht immer ein vollwertiger diagnostisch Narzissmus sein, sondern es gibt so kleinere narzisstische Tendenzen in ganz vielen von uns. Das ist eine Grundeigenschaft, die wir alle so ein bisschen mitbringen, aber die Ausprägung ist halt unterschiedlich stark. Da spielen solche Sachen auch eine Rolle. Aber wie gesagt, das sind Grundmechanismen, die sind ständig immer da und das führt halt dazu, dass man sich halt dann irgendwann hasst und das wiederum, also wirklicher Hass auf sich selber, den man halt von außen eingeredet bekommen hat und das führt dann dazu eigentlich, oder das ist eigentlich ein wesentlicher Grundbaustein dann von dem, was man halt als Depression kennt. Ja, ich lasse es jetzt mal dabei bewenden. Es war jetzt ein bisschen ein größerer Umkreis. Ich habe es ja befürchtet und war auch eine Dreiviertelstunde Folge. Es reicht aber jetzt auch wirklich an der Stelle. Ich werde mir jetzt dann mal überlegen, mit welchen weiteren Themen ich weitermache. Gerne könnt ihr mir aber auch schon Kritik, Anregungen, Wünsche dazu nennen. Was ist zu kurz gekommen? Was war zu ausführlich? Könnt ihr auch sagen, obwohl ich dazu tendiere, eigentlich noch ausführlicher zu sein. Was wollt ihr wesentlich konkreter? Was fehlt euch? Was seht ihr anders? Wo geht ihr mit? Was fandet ihr vielleicht innovativ? Was fandet ihr irgendwie total deplatziert? Gerne Hinweise schreiben. Ich versuche es alles aufzuarbeiten und aufzunehmen und auch, soweit es mir möglich ist, zu antworten, gegebenenfalls halt dann in einer der weiteren Episoden. Ja, und bedanke mich fürs Zuhören von dieser Episode und von allen bisherigen. Hoffe, es waren vielleicht ein paar Anregungen dabei für euch, wie ihr auch weiter danach suchen und recherchieren könnt. Es gibt wahnsinnig viel spannende Sachen. Und ich freue mich, wenn wir uns in einer zukünftigen Episode wiedersehen oder wiederhören. Bis dann.
Evomantis. Evomantis. Evomantis.